In der heutigen Episode sprechen Philipp Hassebrauck und ich über die Unzufriedenheit in der Zahnarztpraxis. Wir dröseln es ein wenig auf und kommen da, glaube ich, zu ein, zwei guten Schlüssen zum Schluss. Also genießt die 15, 18 Minuten und ab ins Thema. Ciao, ciao. Partner dieses Podcasts ist die Bludenta GmbH mit dem Flash Zahnaufhellungssystem. Lieber Philipp, wir sitzen jetzt zum dritten Mal hier zusammen und ja, die ersten zwei Folgen haben viel Spaß gemacht und ich glaube, wir haben da auch einiges zusammengetragen, was sehr cool ist. Und du hast mir ja schon im Dezember geschrieben und hast es auch nochmal aufgebracht, dass du gesagt hast, okay, es gibt einen Punkt, der dich so ein bisschen bewegt und den du gerne mal hier besprechen möchtest. Also, leg mal los, welchen Punkt meinst du?
Und zwar, das ist der Punkt Unzufriedenheit in der Zahnarztpraxis. Du hast ja gesagt, dass sehr, sehr viel in den Praxen auf den Stammtischen gemeckert wird. Das kam auch in deinem Podcast vor. Was mir dazu direkt eingefallen ist, ist die Frage, warum die Leute meckern. Du hast gesagt, wir haben eine Rendite von über 30%, was immer noch sensationell ist, finde ich. Aber ich glaube nicht, dass es Geld ist, worüber die Leute meckern, sondern dass es eher die ganzen Umstände sind, unter denen das Geld verdient werden muss, dass es teils härter verdient werden muss, und dass es sich wesentlich schwieriger anfühlt. Also ich glaube, dass es eher eine gefühlte Unzufriedenheit ist, als eine realistische, die sich aufs Papier bringt. Darüber würde ich gerne mal mit dir reden.
Das ist ein super Punkt. Also politisch bewegt mich das eh. Wir nehmen das jetzt auf Mitte Februar. Wir sind quasi unmittelbar vor der Wahl. Ausgestrahlt wird es nach der Wahl. Also insofern wissen wir schon, was da auf uns zukommt oder nicht auf uns zukommt. Und wir sehen es ja, wenn wir so in die ganze Welt reinschauen, jetzt nicht nur bei den Zahnärzten, aber ich versuche mal die Zwiebel mal so ein bisschen von außen zu schälen. Ja, es sieht ja nicht so aus, als irgendein Land jetzt mittlerweile eine Insel der Glückseligkeit ist. In den USA ist es nicht so, wenn man sich da die Debattenkultur anschaut, wenn man sich da den Umgang miteinander anschaut. Und das sage ich als einer, der in den Südstaaten in den USA gelebt hat. Es war damals schon, war vor über 20 Jahren, es war schon so, dass man immer sagt, okay, die Republikaner sind die da, die Demokraten sind die da, aber man hat gemeinsame Bootsausflüge gemacht, irgendwie hat man trotzdem sein Barbecue gemacht und Football zusammengeschaut oder irgendetwas gemacht. Ja. Heutzutage, wenn ich mit meinen Freunden spreche von seiner Zeit, das ist undenkbar, jetzt nochmal etwas mit den anderen zu machen. Ja? Es ist undenkbar, dass die Tochter eines Demokraten den Sohn heiratet, der Republikaner ist, also so sinngemäß. Ja. Und dieses Entzweien, diese Unzufriedenheit miteinander auf der ganzen Welt, zwei gute Beispiele sind mir begegnet und die sind eigentlich beides dieselben. A, Anfang des letzten Jahrhunderts und Ende des vorletzten Jahrhunderts war der mit Abstand reichste Mann der Welt, war Rockefeller, der ist auch nach dem Inflationsbereinigt, ist er auch noch sehr viel reicher als Elon Musk heute. Der hat zu keiner Sekunde seines Lebens so gelebt, wie heute wahrscheinlich die 10% Ärmsten in Deutschland oder jemand aus der Mittelschicht. Der hatte kein fließendes Wasser, der hatte keine Klärgruppe, der hatte keine vernünftige medizinische Behandlung. Bei jeder Infektion droht der Tod und dergleichen. Und das gleiche Beispiel gibt es nochmal mit der Queen. Die Queen vor 100 Jahren, da ist jeder in der Mittelschicht, lebt heute ungefähr Faktor 20 mal so gut. Und das ist ja medizinische Versorgung, das ist Erreichbarkeiten, das sind Transportwege, das ist Kommunikation und so weiter und so fort. Also das heißt, wir sind ja in einer Welt, wo es immer besser geworden ist, sogar um Weiten und um Wellen besser geworden, als es vor einigen Jahren war.
Aber objektiv besser, nicht gefühlt besser, finde ich.
Ja, also wie gesagt, das Gefühl ist ja immer ein bisschen schwierig nachzuvollziehen, denn Rockefeller sitzt ja nicht hier und die Queen sitzt ja auch nicht hier und kann sagen, wie sie sich damals gefühlt hat. Wahrscheinlich war das Gefühl damals herausragend. Die haben gesagt, ey, vor 100 Jahren mussten wir noch mit Kühen zusammen im Stall schlafen oder so, ja. Das heißt, es ist ja immer subjektiv, wie wir es gerade empfinden, ne? Objektiv hast du komplett recht, das ist alles eine objektive Betrachtung. Aber ehrlich gesagt, was kann man denn bewerten? Was kann man denn in eine mathematische Formel nehmen? Ich weiß jetzt nicht, ob damals schon Glücks- und Zufriedenheitsumfragen gemacht worden sind. Ich vermute mal, das ist ein Relikt aus den 60er Jahren, wo sie vielleicht angefangen haben, ohne es genau zu wissen. Vielleicht weiß ein Hörer mehr davon. Also ich habe zumindest, kann ich mich nicht daran erinnern, dass ich mal Glücks- und Zufriedenheitsumfragen aus dem Mittelalter oder aus der industriellen Revolution irgendwo gehört habe.
Glaube ich nicht. Also Psychologie, Kahnemann und Tversky haben das ja ziemlich gut erforscht. Das ging so 70er, 80er war das, glaube ich, wo die Glücksforschung auch erst richtig losging.
Also worüber sich viele Philosophen auch schon in der Antike Gedanken gemacht haben, ist das Lebenswerte. Ist es lebenswert, ein Esel zu sein? Ist es lebenswert, ein Stein zu sein? Ist es lebenswert, ein Sklave zu sein? Ist es lebenswert, eine Frau zu sein? Ist es lebenswert, ein Fürst zu sein? Also diese Sachen, die habe ich dann schon mal gelesen, aber ich glaube nicht, dass man da irgendwie eine statistische Relevanz ableiten kann. Also poolen wir das mal weiter auf und dringen mal weiter vor. Das heißt, diese allgemeine Unzufriedenheit, mal aus der Adlerperspektive, und jetzt nähern wir uns mal den Zahnärzten und den Zahnärztinnen und den Praxisinhabern. Jetzt erzähl du mal, was ist denn deine? Und nun frage ich dich nach deiner subjektiven Unzufriedenheit. Was sind denn die Sachen, die dich nicht glücklich machen aktuell?
Fangen wir mal mit einer Geschichte an. Ich habe jetzt vor kurzem mal einen neuen Vortrag gearbeitet für so einen Fortbildungsverein. Und dann habe ich meine alten Vorträge durchgeguckt, wo in meinen ersten 2-3 Jahren als Zahnarzt hat mein alter Chef jetzt gesagt, hier, du gehst mal in den Kindergarten und erzählst da was. Und dann habe ich einen Vortrag noch gemacht für Studienkollegen, wo wir über Zerak gesprochen haben. Und dann habe ich diese alten Vorträge gefunden und das war so ein bisschen die rosa-rote Brille zurück. Das waren richtige Pionierzeiten, sage ich immer, ne? Da habe ich noch überlegt, wie machen wir das jetzt mit den Scans und so weiter. Und dadurch, dass alles gefühlt, das meine ich jetzt wieder mit subjektiven, enger geschnürt wird und man immer mehr den wirtschaftlichen Druck auf seinen Schultern spürt und auch die Verantwortung gegenüber den Mitarbeitern, ist das was, was unheimlich aufs Gemüt drückt. Und wie soll ich das nett formulieren? Mein Vater ist ja auch nicht der nett formulierteste, also der hat wirklich auch sehr unter der Selbstständigkeit gelitten, subjektiv, ist aber auch ein gemachter Mann, objektiv wieder. Das finde ich sehr interessant, wie weit das auseinandergeht. Und damit beschäftige ich mich auch sehr, sehr viel, dass man dieses Glücksempfinden, dass man das auch probiert beizubehalten. Ich finde es sehr schwierig.
Ja, ich meine, da sagst du etwas hinter den Zeilen, etwas, wo du gesagt hast, dein Mann, dein Vater ist ein gemachter Mann. Trotzdem fühlt er eine gewisse Schwere und ich würde sagen, die fühlt man als Selbstständiger eigentlich immer. Ich habe in meiner Selbstständigkeit, glaube ich, kein halbes Jahr gehabt, wo ich nicht sehr schwere, sehr harte Zeiten hatte, sei es irgendetwas zu entscheiden, sei es irgendetwas durchzustehen, sei es die Masse an Dingen, die auf einmal kommt, dem gerecht zu werden. Sagen wir es mal so, dem gerecht zu werden. Das ist, glaube ich, ein guter Punkt.
Ja, aber hast du auch das Gefühl, dass die Masse mehr geworden ist in den letzten 10, 20 Jahren? Ich bin jetzt ja erst 5 dabei und habe schon das Gefühl, dass es mehr wird, vielleicht auch mehr nur, was man wahrnimmt.
Jetzt kommt die Werbung.
Liebe Zahnärzte und Zahnärzte, sind Sie bereit, Ihre Aligner-Therapie auf das nächste Level zu heben? Dann mal aufgepasst. Straight Aligner, ausgeschrieben STRAIGHT, bieten Ihnen einen rundum sorglos Service ab dem ersten Schritt. Von der ersten Beratung bis zur finalen Anpassung, Sie sind an Ihrer Seite. Die Betreuung durch erfahrene Fachärzte der Kieferorthopädie garantiert die höchste Qualität und Sicherheit. Also, nur ausgebildete Kieferorthopäden machen es. Und das Beste daran, der Service, die Beratung und die Herstellung sind komplett made in Germany. Schnell, effizient und kostengünstig. Und das ist das Versprechen an Sie. Mit Straight können Sie individuelle Anpassungen des Behandlungsplans jederzeit vornehmen. Keine extra Kosten für Zertifizierung, Geräte oder Lizenzen. Das spart Ihnen Zeit und Geld. Die innovativen Online-Tools machen die Abwicklung intuitiv und einfach. Und damit Ihre Praxis auch weiterhin im besten Licht erstrahlt, bietet Ihnen Straight Marketingmaterial für die bestmögliche Patientenansprache. Profitieren Sie von einem sicheren Behandlungserfolg mit Straight. Ihre Patienten werden es Ihnen danken. Und Sie sich selbst auch. Kontaktieren Sie Straight noch heute unter www.straight.de. Ich habe eher subjektiv das Gefühl, es wird weniger, weil ich mich, das ist eine wirklich gute Frage. Also ich kann es auch begründen, ich muss es nur mit guten Worten begründen. Ich habe an Erfahrung so viel dazugelernt, dass ich nicht hinter jedem Flummi hinterher springe.
Resilienz.
Genau, und vor 20 Jahren bin ich überall hinterhergesprungen und saß mit der Peitsche auf jedem Rücken, ne? Und habe mir alles genauer angeschaut. Und ich glaube, die Erfahrung hat dazu geführt, dass man möglicherweise sogar vielleicht objektiv ein bisschen mehr macht oder mehr zu tun hat, aber dass ich dann subjektiv weniger mache. Ich glaube, das ist aber trotzdem, und man weiß es ja aus der Hirnforschung, dass Entscheidungen treffen wahnsinnig viel Energie frisst. Das heißt, auch wenn ich subjektiv weniger mache, heißt es nicht, dass es weniger anstrengend ist. Denn ich muss ja trotzdem, ich muss sehr viel mehr, muss ich mehr entscheiden? 100%. Ich muss mehr entscheiden. Deutlich mehr. Ist mehr geworden. Mache ich, was man als Arbeit per se definieren würde, mache ich mehr Stunden? Mache ich da mehr? Da ist es, würde ich sagen, auf jeden Fall weniger geworden. Ist die Belastung, weil auch die Entscheidung andere wären, wo man früher vielleicht eine Fehlentscheidung gemacht hat, wenn man für 500 Euro Flyer gekauft hat, die man irgendwie falschen Auftrag gegeben hat oder die, was weiß ich, die Rückseite war dann spiegelverkehrt, was man halt alles macht und sich darüber geärgert hat. Heutzutage guckt man da kaum drauf, ne, dann ist das halt so, passiert so ein Fehler. Aber heutzutage sind dann auch Entscheidungen, die du nicht gut triffst und man trifft immer nicht gute Entscheidungen. Die haben dann halt auch sehr viel mehr Auswirkungen, dass ich dann bearbeiten muss. Aber ich glaube, der Druck per se bei weniger Arbeit hat relativ dazu aus meiner Sicht zugenommen. Und ich glaube, wenn man da für sich nicht diesen Ausgleich macht, und dieser Ausgleich besteht immer aus drei Sachen, nämlich Schlaf, Ernährung und Sport. Wenn man das nicht schafft, in Einklang zu bringen, ist es aus meiner Sicht viel belastender, die Arbeit heute, als vor einigen Jahren. Wenn man das in Ausgleich bringt, ist sie weniger belastend. Also das wäre jetzt meine Beobachtung aus den letzten Jahren.
Also zwei von drei Sachen schaffe ich davon auch schon mal. Also Ernährung und Schlaf kriege ich schon mal gut hin. Sport bin ich jetzt dran, aber das ist auch wirklich ein Thema mit persönlicher Weiterentwicklung, wo man viel, viel dran arbeiten muss. Und ich glaube aber, dass auch, wenn man nicht so stark vom Mindset her Unternehmer ist, wie jetzt du oder Stefan, Pelka oder ich vielleicht auch, dass man daran sehr leicht kaputt gehen kann. Also ich bin wirklich froh, dass ich da jetzt gefühlt vor so ein, zwei Jahren die Kurve bekommen habe. Aber es hat sich schon immer mehr angefühlt, dass die Wellen, die einen sozusagen erschlagen wollen, sei es an Bürokratieaufwand oder neuen Verordnungen und so weiter, immer höher werden.
Ja.
Zum Beispiel jetzt das Thema elektronische Patientenakte, das lässt mich jetzt ziemlich kalt. Ne? Einfach nur, weil ich weiß, es gibt noch keine Praxis in Deutschland, wo es funktioniert. Die anderen kriegen es auch nicht hin. Ne? Da bin ich jetzt wesentlich resilienter geworden. Ich bin halt jetzt gesetzlich dazu verpflichtet, das den Leuten anzubieten. Hm. Steht drinne. Kontrolliert keiner und keiner kann es machen, aber trotzdem, da fühlt man sich sehr in der Schwebe. Ja. Und ich glaube, dieses Schwebegefühl, damit umzugehen, das schafft schon viel Unzufriedenheit. Also das muss man lernen, damit umgehen zu können.
Also was bei mir geholfen hat, ist, dass ich auch nicht diese drei Dinge von Anfang an hatte, sondern ich habe mir die in gewissen zeitlichen Abständen sozusagen als Aufgabe reingelegt. Ich habe mir zum Beispiel intensiveren Sport erst ab dem Alter von 40 als mein Ziel reingelegt. Und das schon mit Mitte 30, weil man einfach schlichtweg nicht dazu kam. Ich habe Bewegung gemacht. Ich habe dann schon, was ich, meine paar tausend Schritte am Tag, meine irgendwie 8000 Schritte habe ich dann schon immer gemacht oder so. Also ich bin sehr redundant in Schritten, weil ich dann, ne, weil ich denke, okay, du musst immer ein bisschen in Ballung bleiben, aber so richtig gezielten Sport, der einen dann hilft, der dem Rücken hilft, der sozusagen das triggert, was du brauchst an Körperstoffen, den habe ich gesagt, so ab 40 möchte ich das machen. Ich habe mir auch vorher dann keine Gedanken mehr dazu gemacht, weil ich mir das fest vorgenommen habe. Es ist ja nichts schlimmer, als wenn du jetzt das ganze Jahr mit 32 durchs Leben rennst, hast eine erfolgreiche Praxis, 27 Leute und sagst, ey, ich muss das hier auch noch hinkriegen, ich muss das auch noch hinkriegen. Da gilt immer, you can have it all, but not all at once. Das ist ganz, ganz wichtig, dass man das in Reihe schaltet. Man kann nicht alles auf einmal haben. Du kannst auch nicht gleichzeitig noch 10 Kinder bekommen. Du kannst gleichzeitig das machen, dich um deine Eltern kümmern, das nochmal das machen oder jenes machen. Es ist immer so ein bisschen nacheinander. Ich glaube, es wird heute ein sehr falsches Mindset vermittelt, gelegentlich. Also es wird gesagt, ey, du musst es nur unbedingt wollen, dann kannst du alles. Ja, das ist richtig, aber es ist ein bisschen in Reihe. Das sind nicht alle Supermenschen, die da rauslaufen. Die haben auch ihre Verzichts und die haben ihre in Reihe Schaltung. Also das, was du bei Stefan hörst oder bei mir hörst, das ist alles irgendwo in Reihe geschaltet. Ja? Und bei vielen Leuten, mit denen ich so spreche und mit denen ich auch meine Interviews, wo ich ja über 200 Interviews geführt habe, ich kenne kaum einen, der, wo alles klick und war alles auf einmal da. Also ich kenne kaum einen. Ich kann das kaum wegstreichen. Ich wüsste jetzt spontan keinen.
Das ergibt sich auch vieles nach und nach, auch wenn man jetzt hier den Professor Hinz angehört hat, ja, oder Professor Dohm. Das sind ja total beeindruckende Persönlichkeiten, wie das eigentlich alles nach und nach aufgebaut hat. Und
genau, alles nacheinander. Erstmal auch als Klinkenputzer von A nach B gerannt, als No Man, als Nobody. Und dann ist es dann auch irgendwie peu à peu gekommen. so ist ja auch, die meisten Leute verstehen ja, eine goldene Regel ist zum Beispiel, und damit können wir dann, enden wir am besten, zwischen 40 und 50 ist der Hauptvermögenszuwachs bei den Menschen. Und dann wollen einige Leute schon mit 25 oder 28, wollen sie am liebsten, also deswegen haben wir auch so Leute, die so Krypto-Scam machen, ne? Oder Wettspiel. Wir haben im letzten Jahr, nee, im vorletzten Jahr, Jahr 2023, da wurde in Deutschland mehr für Glücksspiel, also für Sportwetten und Co. ausgegeben, als für die private Altersvorsorge. Das waren mehr. Das eine waren, glaube ich, 13 Milliarden oder 12,8 Milliarden, das andere waren 10,4 Milliarden, ja. Also das ist total irre, aber das kriegst du doch auch nur diesen Gedanken rein, wenn man viele Sachen gleichzeitig parallel, weil man meint, okay, jetzt mit 25 muss man eigentlich schon, warum haben die das denn und so weiter. Und das ist einfach fehlerhaft. Nördlich von 99% machen ihr Vermögen zwischen 40 und 50. Und bis dahin gibt es halt Etappen, sehr viel Lernen, sehr viel Weiterentwicklung, sehr viel Prozesse setzen. So viel in das Hirn reinpacken, wie es nur geht, dass das Hirn wirklich der beste Muskel im Körper wird. Wenn man das berücksichtigt, dann klappt das auch.
Und das dauert.
Nicht nur einen Montagvormittag mal schnacken.
Ne? Nee.
Das dauert. Super. Philipp, vielen Dank für deine tolle Frage und für deine Geduld, mir hier lange zuzuhören.
Und dir vielen Dank für deinen Input.
Gern geschehen. Und ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn es euch Spaß gemacht hat, hinterlasst doch eine positive Bewertung und bis zum nächsten Mal. Bis denn. Ciao, ciao.
Ciao.